Deutschlandfunk. Hintergrund.
Anspruch und Wirklichkeit. Der Schienenverkehr im Herzen Europas. Eine Sendung von Martin Reischke.
Ein sonniger, kalter Wintertag Ende Februar. Der Wind pfeift Sascha Honnert entgegen, den Schal hat er sich eng um den Hals gebunden. Honnert steht auf einer Fußgängerbrücke, die den Rhein überspannt und die deutsche Stadt Kehl mit dem französischen Straßburg verbindet. Neben der Brücke für Fußgänger gibt es zwei weitere, eine für Autos und Lkw, eine für die Eisenbahn. Nicht nur für den Schienenverkehr zwischen Frankreich und Deutschland ist die zweigleisige stählerne Eisenbahnbrücke von Bedeutung.
Und ist ja auch so eine gewisse Symbolik dahinter mit dieser Brücke, ne? Also die europäische Freundschaft, insbesondere Deutschland-Frankreich. Und ja, das ist auch für uns immer so ein ganz wichtiger Ansatz.
Honnert ist Geschäftsführer des Eisenbahnverkehrsunternehmens Rhenus Rail aus dem saarländischen St. Ingbert. Die Firma hat sich auf Schienengütertransporte zwischen Deutschland und Frankreich spezialisiert. Honnert hat jahrelange Erfahrung im Geschäft. Kompliziert bleibe es trotzdem.
Ja, wir kommen eigentlich im Bahnhof Kehl standardmäßig an, warten dann, bis der französische Kollege rüberkommt. Also er muss dann zu Fuß oder mit einem anderen Kollegen rübergefahren werden, steigen dann zusammen auf die gleiche Lokomotive drauf, fahren zusammen über die Brücke und hinter der Brücke steigt dann wieder der deutsche Kollege ab und läuft dann wieder zurück nach Deutschland. Und das gleiche Prozedere natürlich auch in die andere Richtung, also von Frankreich nach Deutschland.
Während der Transport auf der Straße reibungslos funktioniert, weil Lkw seit fast 3 Jahrzehnten ohne Stopp die deutsch-französische Grenze passieren können, gibt es für den Gütertransport auf der Schiene Auflagen. Güterzüge müssen zum Beispiel, wie erwähnt, Zwangspausen einlegen. Der Grund? Anders als Lkw-Fahrer müssen Lokführer beim Fahren mit zuständigen Stellen kommunizieren. Eine einheitliche Verkehrssprache im europäischen Bahnbetrieb aber gibt es nicht. Und so muss, wie in diesem Fall, der Lokführer in Deutschland Deutsch sprechen, in Frankreich Französisch. So sieht es das nationale Regelwerk vor. Wenn also gerade kein zweisprachiger Lokführer im Dienst ist, muss es einen Fahrerwechsel geben für die Weiterfahrt nach der Grenze. Einer Grenze, die es hier aber eigentlich nicht mehr geben soll.
Sie verlieren 5 Minuten, ne, bis er aufsteigt. Und sie verlieren ja dann auch diese Fahrdynamik. Anstatt dass sie mit 100 km/h oder 80 da durchrollen, müssen sie auf einmal bremsen. Also dann ist auch wirklich dieser Zeitverlust noch mal etwas größer.
Honnert schüttelt den Kopf. Er ist ein paar Schritte gegangen, hat den Rhein von Kehl nach Straßburg überquert. Einen Steinwurf entfernt liegen die Büros eines französischen Eisenbahnverkehrsunternehmens, mit dem seine deutsche Firma kooperiert. Neben den sprachlichen Schwierigkeiten gäbe es weitere, meint er.
Von der kompletten Bahnphilosophie prallen 2 Welten aufeinander. Und da ist es halt extrem schwierig, ein Franzose die Mentalität und die Sichtweise der deutschen Bahnphilosophie herüberzubringen. Und das Gleiche natürlich auch von dem Deutschen Richtung Franzose.
Mentale und kulturelle Unterschiede und dann das Beharren auf der eigenen nationalen Sichtweise. Ganze Ordner können die Verordnungen der Länder mit ihren jeweils eigenen Regeln füllen. Ein Beispiel: die Schlussleuchte.
In Deutschland haben sie so eine Metallschlussleuchte, die signalisiert, so der Zug ist jetzt zu Ende. Und wenn sie damit nach Frankreich reinfahren, wird der Zug direkt gestoppt, weil die nicht anerkannt sind. Und in Frankreich brauchen sie eine andere Schlussleuchte mit so einem rotes Licht dran. Und da merkt man schon, das ist eine ganz, ganz Kleinigkeit. Aber wenn sie sowas nicht an dem Zug dran haben, bleibt der Zug direkt an der Grenze stehen.
Ob Unterschiede bei Signalen oder in der Netzspannung, die Liste der nationalen Eigenheiten ist schier endlos. Längst hat das auch die Europäische Union erkannt und will einheitliche Standards durchsetzen. Denn der Status quo verhindert eine wirkliche Verkehrswende. Für die aber will sich die EU einsetzen. Sie will laut ihrer Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität den Anteil des Schienengüterverkehrs am Verkehrsmittelmix in der EU bis 2050 verdoppeln. Schließlich verursacht ein Güterzug pro Tonne und gefahrenem Kilometer nur 1/4 so viel CO2 wie ein Lkw. Honnert mahnt zur Eile.
Aus Praktikersicht ist das alles viel zu langsam. Viel zu langsam. Wenn ich sehe, was wir für Möglichkeiten hätten, angefangen in der Digitalisierung, angefangen in Harmonisierung von Vorschriften.
Eines der wichtigsten Harmonisierungsprojekte im europäischen Schienenverkehr ist die Einführung des Eisenbahnverkehrsleitsystems ERMTS. Es soll vor allem die unterschiedlichen Zugsicherungssysteme zu einem einheitlichen System zusammenführen, dem European Train Control System, kurz ETCS. Bisher arbeiten die Länder entlang der Strecke mit unterschiedlichen Signalanlagen. Das System kontrolliert außerdem die zulässige Geschwindigkeit der Züge. Damit könnten dann auch die Sicherheitsabstände zwischen den einzelnen Bahnen verringert werden, sodass das Netz besser ausgelastet wäre. Beschlossen wurde das System schon vor mehr als 20 Jahren.
Das war ja vom Ansatz her ein super Gedanke. Im Fakto ist es allerdings so geworden, dass jedes Land mittlerweile ein eigenes ETCS umsetzt und sie haben das Bahnsystem nur teurer gemacht und noch mit mehr Hürden.
Denn eine gemeinsame Behörde, die die einheitlichen Regeln auch umsetzt, hat lange gefehlt. Diese Aufgabe soll nun die Europäische Eisenbahnagentur übernehmen. Honnert möchte die Behörde stärken.
Sonst verpassen wir ganz einfach den Anschluss. Der Wettbewerber der Schiene ist nicht unbedingt eine Eisenbahn mit einer anderen Farbe, sondern im Endeffekt andere Verkehrsträger wie Binnenschiff oder auch der LKW.
Ein paar Kilometer von der Kehler Rheinbrücke entfernt hat Jeanne Basseillan ihren Dienstsitz im ersten Stock eines schmucklosen Verwaltungsgebäudes. Die Politikerin der französischen Grünen ist seit 2020 Bürgermeisterin von Straßburg. Auch sie will den Schienenverkehr stärken und hat deshalb erst vor wenigen Wochen ein Manifest veröffentlicht mit dem etwas sperrigen Titel »Der Oberrhein – Schlüssel zu einem europäischen Eisenbahnnetz, das der klimatischen und sozialen Herausforderung gewachsen ist«.
Die Klimaexperten sagen, wir haben nur noch 3 Jahre vor uns, um unsere Art und Weise zu leben stark zu ändern. Und es bedeutet, wir müssen jetzt investieren in den Lösungen, die diese CO2-freie Gesellschaft ermöglichen.
Deshalb fordert Basseillan vor allem eins: grenzüberschreitende Zugverbindungen. Häufiger, schneller und besser als heute. Durch ihre zentrale Lage im Herzen Europas ist ihre Region dafür prädestiniert. Schließlich verlaufen hier wichtige Verkehrsadern zwischen Frankreich und Deutschland und dann weiter in alle Himmelsrichtungen. Sie machen den Oberrhein damit zu einem wichtigen Baustein für die Verkehrswende in Europa. An potenzieller Nachfrage für gute internationale Zugverbindungen mangelt es nicht. Rund 100.000 Grenzpendler gibt es allein in dieser Region. Viele Stadtoberhäupter von beiden Seiten des Rheins haben den Aufruf deshalb unterzeichnet. Etwa die Bürgermeister von Freiburg und Karlsruhe, aber auch aus den französischen Städten Colmar und Mulhouse. Es ist eine Mahnung an Paris und Berlin, ernst zu machen mit einer klimafreundlichen Verkehrspolitik.
Und oft hier im Oberrheingebiet, wo wir dieses gemeinsame Lebensraum haben, haben wir manchmal das Gefühl, dass unsere Region eine Labor für Europa ist. Aber da merken wir auch, wo die Probleme sind. Und was die Bahn angeht, die europäische Bahnnetz hat noch Mängel.
Mängel, die den grenzüberschreitenden Güterverkehr betreffen. Genauso den Personenverkehr. Ein Beispiel: die Nahverkehrsstrecke zwischen Straßburg und dem badischen Offenburg.
Man muss sehr oft sehr, sehr lange warten. Die Züge sind alt, die sind sehr, sehr voll in der Woche, aber auch am Wochenende. Also es fehlt auf jeden Fall ein effizientes Angebot.
Tatsächlich fährt im Schnitt nur einmal pro Stunde ein kleiner zweiteiliger Triebwagen auf der Strecke. Doch im Februar hat die französische Regierung angekündigt, bis 2040 insgesamt 100 Milliarden Euro in die Wartung und den Ausbau des französischen Schienennetzes zu investieren, vor allem in die schnellen Vorortzüge. Doch auch im länderübergreifenden Fernverkehr will Basseillan aufs Tempo drücken. Tatsächlich sind die Voraussetzungen am Oberrhein dafür gut. Immerhin gibt es hier mehrere elektrifizierte Grenzübergänge, die moderne Elektroloks nutzen können. An vielen anderen europäischen Grenzübergängen ist das nicht der Fall. Hier werden noch Dieselloks eingesetzt, weil die Oberleitungen für die Elektroloks oft kurz vor der Grenze enden. Die Straßburger Politikerin rennt daher mit ihren Forderungen eigentlich offene Türen ein. Denn auch die Europäische Kommission hat 2021 beschlossen, dass sich der Hochgeschwindigkeitsverkehr auf Europas Schienen bis 2030 verdoppeln, bis 2050 sogar verdreifachen soll. Bessere internationale Verbindungen würden dabei helfen. Das Potenzial dafür ist groß. Gerade einmal 5% der Zugfahrten im europäischen Personenverkehr sind bislang grenzübergreifend. Denn auch hier gibt es technische Hürden. Für die Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen Deutschland und Frankreich etwa können nicht die herkömmlichen ICE- oder TGV-Flotten genutzt werden. Es müssen spezielle Mehrsystemzüge, die mit den unterschiedlichen Stromspannungen und Zugsicherungssystemen beider Länder zurechtkommen, eingesetzt werden. Auch das eine Folge fehlender einheitlicher Standards. Die grünen Politikerin aus Straßburg:
Europa muss noch wachsen und im Bereich Mobilität und besonders Eisenbahnnetz möchte ich gern, dass wir da eine stärkere Europa haben und dass alles nicht nur von den nationalen Behörden mit nationalen Sicht oder Blick entschieden wird.
Dass der europäische Gedanke bei der Streckenplanung häufig noch keine Rolle spielt, bestätigt auch Bernhard Knierim vom Lobbyverband Allianz pro Schiene in Berlin.
Oft sind die Investitionen sehr national gedacht. Also die Franzosen zum Beispiel haben ja auch ein großartiges Hochgeschwindigkeitsnetz, aber das funktioniert vor allem innerhalb Frankreichs und ins Ausland nur sehr bedingt in bestimmte Richtungen. Und das ist eigentlich das, was sich, glaube ich, auch die EU zunehmend wünscht, dass eben die Strecken so angelegt werden, dass sie auch international gut funktionieren, dass man gute internationale Personenverkehre und natürlich auch Güterverkehr damit fahren kann.
Deshalb hat die EU ein transeuropäisches Netzwerk mit 9 sogenannten europäischen Verkehrskorridoren definiert, die bevorzugt ausgebaut werden sollen. Sie verlaufen quer durch Europa und verbinden etwa die Nordsee mit der Ostsee oder Skandinavien mit dem Mittelmeer. Doch in der Umsetzung hakt es auch hier.
Da ist auch Deutschland wieder nicht unbedingt das Land, was voranschreitet. Also wir haben diese Korridore bisher nicht sehr gut für den internationalen Verkehr ausgebaut. Da wäre eigentlich sehr viel mehr notwendig. Der wichtigste Korridor ist zum Beispiel die Rheinschiene, also alles, was so in Süddeutschland in Richtung Schweiz läuft. Und da läuft der Ausbau inzwischen seit fast 30 Jahren und immer noch hat man mindestens 10 Jahre, wenn nicht länger, damit zu tun.
Außerdem fehlt es an Gleisen. Denn obwohl der Personenverkehr in Deutschland zwischen 1995 und 2019 fast um die Hälfte und der Schienengüterverkehr um mehr als 80% zugelegt hat, wurde das deutsche Schienennetz im selben Zeitraum immer weiter reduziert und schrumpfte um fast 15%. Der Trend sei zwar gestoppt, sagt Verkehrsexperte Knierim, aber das reiche nicht aus.
Also es ist nicht so, dass wir jetzt eine Welle an Reaktivierungen hätten und die bräuchten wir eigentlich ganz dringend, um das Netz voranzubringen. Da geht es gerade auch um die internationalen Verbindungen. Also da gibt es oft auch so gekappte Strecken, wo es rüber in die Nachbarländer geht, die man eigentlich dringend bräuchte, um dann den internationalen Verkehr zu beschleunigen und überhaupt die Kapazitäten dort zu haben.
Eine dieser gekappten Strecken ist auch im Straßburger Manifest von Bürgermeisterin Jeanne Barcellon aufgelistet. Es ist die Verbindung zwischen Freiburg im Breisgau und der französischen Stadt Colmar.
Nächste Station, Breisach. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Am Bahnhof von Breisach, einem kleinen Ort am Rhein, wartet Patrick Kerber. Breisach liegt quasi auf halber Strecke. Rund 20 Kilometer sind es von hier Richtung Westen bis nach Colmar, rund 20 Kilometer in Richtung Osten nach Freiburg. Nach Freiburg kommt man weiter, nach Colmar nicht. Am Bahnhof von Breisach deutet Kerber auf die Schienen.
Und hier enden sozusagen die Gleise in Breisach beim Prellbock. Und da sollte eigentlich auch die Linie weiterführen, sprich einfach geradeaus in Richtung Frankreich, in Richtung Rhein.
Schon 1878 wurde die gut 40 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Freiburg und der französischen Stadt Colmar eröffnet. Die Rheinbrücke bei Breisach war damals extra dafür errichtet worden. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges aber wurde die Brücke von deutschen Truppen bei ihrem Rückzug zerstört und später nur als Autobrücke wieder aufgebaut. Bis heute fehlt also die Eisenbahnbrücke über den Rhein und es fehlen außerdem gut 2 Kilometer Gleise. Patrick Kerber will das ändern. Seit rund 10 Jahren ist er Vorsitzender des Vereins Trans-Rhein-Rhein, der die gesamte Strecke von Colmar nach Freiburg für den Personenverkehr reaktivieren will.
Wir laufen jetzt auch zum Parkplatz, wo die ganzen Autos parken. Da sieht man wirklich viele Franzosen, die von Frankreich herkommen und hier parken und dann weiter nach Freiburg fahren. Weil die schon gemerkt haben, natürlich ist es günstiger, einfacher, stressfreier, da mit dem Zug zu fahren. Das sind in der Regel, je nachdem, 100, 200 Autos.
Franzosen, die wahrscheinlich lieber direkt in Colmar in den Zug steigen würden, wenn es denn möglich wäre. Für seine Arbeit bekommt Vereinsvorsitzender Kerber auf alle Fälle viel Rückenwind. Eine seiner Unterstützerinnen auf französischer Seite ist Brigitte Klinkert, Abgeordnete in der französischen Nationalversammlung. Als gebürtige Elsässerin ist sie eng mit der Oberrheinregion verbunden. Als stellvertretende Vorsitzende der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung sind ihr grenzüberschreitende Projekte wichtig. Ist ihr Europa wichtig?
Mein Großvater war gleich nach dem Krieg und 30 Jahre lang Oberbürgermeister von Colmar. Und damals hat er auch alles gewahrt, dass diese Brücke und diese Bahnlinie wieder realisiert wird. Also ich sehe, es ist wirklich immer sehr, sehr lang zuerst, also die Planung, die Studien zu machen. Und dann kostet es auch viel Geld, natürlich. Da braucht man einen politischen Wille. Ich glaube, dass wir jetzt heutzutage, auf Französisch würde man sagen, toutes les planètes sont alignées.
Abgeordnete Klinkert ist zuversichtlich, dass das Projekt nun endlich realisiert werden kann. 2017 konnte sie es dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron persönlich vorstellen. Seitdem wird die Bahnverbindung auch von der Pariser Zentralregierung unterstützt. Auf deutscher Seite ist Klaus Schüle eng mit dem Projekt vertraut. Schüle, der im Regierungspräsidium Freiburg für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und europäische Angelegenheiten zuständig ist, betont die historische Bedeutung der Bahnstrecke.
Das ist die einzige Verbindung zwischen Frankreich und Deutschland, die seit 1945 nicht wieder aufgebaut worden ist. Und dass man in 40 Kilometer Entfernung zwischen einer Stadt von 80.000 Einwohnern und Freiburg 200.000 Einwohnern keine Zugverbindung hat, das findet man sonst in ganz Europa nicht.
Doch in das Projekt ist Bewegung gekommen. So wurde die Realisierung der Zugverbindung als vorrangig in den Aachener Vertrag mit aufgenommen. Der Vertrag wurde 2019 von Ex-Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron als Dokument der deutsch-französischen Zusammenarbeit unterzeichnet. Im gleichen Jahr bestätigte auch eine Studie den hohen Bedarf für die Strecke.
Und das war der Knoten, um zu sagen, das hat eben auch Potenzial, die funktioniert auch die Linie und das ist ganz wichtig.
Jetzt gehe es nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie, verspricht Schüle. Momentan wird noch über die Details, etwa zum genauen Streckenverlauf und zur Schieneninfrastruktur beraten. Mitte des Jahres sollen die Ergebnisse dann verkündet werden. Patrick Kerber vom Bürgerverein Trans-Rhein-Rhein hat schon mal kalkuliert, dass es auf jeden Fall wohl noch 10 Jahre dauern dürfte, bis die neue Verbindung tatsächlich steht.
Also wenn man sich überlegt, dass 80 Jahre davor die Brücke zerstört wurde, dass man jetzt eigentlich keine 20 Jahre gebraucht hat, sondern 80 Jahre oder 90 Jahre, ist halt schon sehr, sehr viel.
Das war der Hintergrund. Anspruch und Wirklichkeit. Der Schienenverkehr im Herzen Europas. Eine Sendung von Martin Reischke. Redaktion Susanne Elka-Fief.